Einen schönen guten Morgen. Es ist uns Römer 6 aufgegeben und zwar habe ich jetzt doch das ganze Kapitel zugrunde gelegt, ohne nun jetzt auf jeden Vers einzugehen. Aber wer es mitlesen möchte, Römer 6, die Verse 1 bis 23. Paulus schreibt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Jesus Christus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht, solche, deren ihr euch jetzt schämt? Denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, das ist ein anspruchsvoller Text. Es ist eben ein Paulus-Text, von dem man sagen kann, er gehört zu den größten Denkern der Antike. Und ich habe mich in den letzten Tagen wirklich redlich bemüht, mich dem Apostel Paulus zu Füßen zu setzen, ihn zu verstehen. Ob ich ihn verstanden habe, ob ich ihn je verstehen werde, weiß ich nicht. Es fällt zunächst auf, dass der Text von zwei Fragen bestimmt wird. Die eine Frage findet sich in Vers 1 und die zweite im Vers 15. Und es ist eine Frage, die eigentlich völlig unverständlich ist, wenn man dem Apostel bis Kapitel 6 seines Römerbriefes gefolgt ist. Vers 1: Was sollen wir sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei fern. Das eröffnet den ersten Gesprächsgang. Und dann der zweite wird eröffnet mit derselben Frage, fast derselben Frage, Vers 15: Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Und noch einmal heißt es kategorisch: Das sei ferne. Wenn man Paulus bis dahin gefolgt ist, durch diese Kapitel hinweg, ist das eine reichlich dumme Frage. Und ich weiß nicht, ob die Frage ernst ist oder ob sie fiktiv gestellt ist. Wer möchte denn wirklich unter der Sünde bleiben? Ich denke, man sollte kurz einmal skizzieren, welchen Weg er bisher gegangen ist. Ausgangspunkt ist Kapitel 1. Dort nennt Paulus das Thema 1, Vers 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben im Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist seine Ausgangsthese, die er jetzt im Römerbrief entfaltet. Und diese Entfaltung geschieht in einer schnörkellosen Desillusionierung, mit der sich Paulus gewissermaßen mit der ganzen Menschheit anlegt und vor allem mit deren besseren Hälfte, dem sittlich bemühten Menschen. Schonungslos zerstört Paulus den Traum des, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Dieser Traum liegt jeder Religion zugrunde, liegt auch allen Ideologien zugrunde, dass der Mensch sich zum Bessern wandeln könnte. Paulus ist skeptisch und hat ihm deswegen ein pessimistisches Menschenbild vorgeworfen. Aber ich glaube, er ist nicht pessimistisch, er ist realistisch. Und er will das niemanden einreden, sondern spricht zu denen, die sich ab und zu über die eigene Widersprüchlichkeit und Abgründigkeit und Torheit wundern. Paulus behauptet, dass kein Mensch, weder die Heiden mit ihren vermeintlichen Tugenden, noch die Juden mit ihrer Gesetzesfrömmigkeit, sich vor Gott das Heil verdienen können. Wirklich gut, wirklich besser geht es uns allein durch das Kreuz, durch die Gotteskraft, die uns heilen und retten kann. Und so empfängt, das ist seine These, der Mensch das Heil allein aus Gnaden, allein um Christi willen durch den Glauben. Luther hat es genannt sola gratia, sola fide, solus Christus. Das ist gut lutherisch und ich glaube, es ist einfach mal interessant, auch nochmal um auf das sechste Kapitel langsam sich zuzubewegen, wie das biografisch bei Luther aussah. Genau diese Erkenntnis, dass der Mensch sich nicht in sich gründen soll, sondern allein in Christus, hat Luther befreit aus seinem Selbsthass und aus seinem Gotteshass. Johann Staubitz wusste oft nicht, sein Beichtvater, wie er dem armen Bruder Martin helfen sollte. Alle Medikamente, die er ihm verschrieb, schlugen nicht an. Das eine Medikament, das war eine Romreise. Er tat wirklich alles, was er an frommen Werken leisten konnte und war dann zutiefst überzeugt, dass die heilige Stadt direkt über der Hölle erbaut sei. Und wieder zu Hause meinte er, mit Zwiebeln bin ich nach Rom gefahren und wiedergekehrt, mit Knoblauch. Das hat nichts genützt. Und das stundenlange Beichten hat auch nichts genützt. 6 Stunden manchmal am Tag in den engen Bänken. Und Stapitz sagte einmal genervt, du bist ein Narr. Gott ist nicht zornig mit dir, du bist zornig mit Gott. Weißt du nicht, dass Gott dir geboten hat zu hoffen? Und ein andermal fasste er ihn noch härter an, wenn du erwartest, dass Christus dir vergibt, dann komm mit einer rechtschaffenen Sünde, die es sich zu vergeben lohnt, mit Vatermord, Lästerung, Ehebruch, anstatt mit solchen Humpelwerk und Puppensünden. Und dann reicht ihm Stapitz das dritte Medikament, das ist die Mystik, das ist süß auf dem Mund und wohlbekommen. Du musst Gott einfach lieben. Gott ist ein Meer der Liebe, versenke dich darin. Das tut Luther mit aller Leidenschaft und versenkt sich in diese Liebe, um in seiner ehrlichen Selbstanalyse zu merken, dass er immer noch bei sich ist. Er liebt Gott nicht, er liebt nur sich selbst. Dieser Weg der Mystik ist für ihn nicht Licht, sondern tiefere Nacht. Nacht der Verzweiflung. Und er meint, Gott hat ihn verdammt und so kommt zu dem Selbsthass der Gotteshass hinzu. Das war das Ende einer frommen Karriere, das Ende eines guten Menschen, der sich eingestehen muss, dass nicht unsere Sünden, sondern oft unser vermeintliches Gutsein das Problem ist. Und gerade darin sich die Gefangenschaft unseres Herzens offenbart. Wie soll man diesen Menschen helfen? Da kam Stapitz auf diese herrliche Idee, und überrascht Luther eines Tages mit dem Gedanken, hör mal, du weißt, ich habe in Wittenberg eine Bibelprofessur, ab heute machst du die. Und Luther sagt, ich komme um, ich will es nicht. Aber Stapitz bleibt hart, weil er wusste, wenn einer diesem Mann helfen kann, dann indem er sich in die Bibel vertieft, diesem Wort, irgendwann über Römer 1, über den Römerbrief insgesamt, über den wir heute sitzen, ging Luther das Licht des Evangeliums auf. Und er findet diese Lösung und sagt, ich bin herausgetreten wie aus einem Gefängnis, ins Freie, ins Paradies. So viel nochmal in die Luther-Biografie geschaut, in die wir auch unsere eigenen Biografien fassen können. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber doch. Aber wer aus dem Gefängnis heraustritt, ins Freie, ins Paradies, wer käme denn dann auf den Gedanken zu sagen, lasst uns sündigen, damit die Gnade umso größer sei? Und Paulus wird auch so vor diesen Gedanken entsetzt. Ab im Griechischen heißt es megenoiter. Nie und nimmer, um Gottes Willen, nur nicht so ein entsetzliches Missverständnis. Und dennoch muss man sich mit diesem Missverständnis auseinandersetzen. Es hat es immer wieder gegeben. Und es ist eben das Missverständnis, dass man die Rechtfertigung und die Heiligung auseinanderreißt. Oder die Taufe und das neue Leben auseinanderreißt, um es in diesem Thema zu sagen. Und um dieses Missverständnis möchte ich mich etwas bemühen. Also ein erster größerer Gedanke, die falschen Alternativen. Mir scheint, es gibt hier 2 Missverständnisse. Erstens, die einen betonen allein die Rechtfertigung. Wir sind und bleiben Sünder und das ist gut so. Allein die Rechtfertigung. Wenn die Gnade, so kann man diese Position so beschreiben, wenn die Gnade ein unendliches Meer des Erbarmens ist, das all unsere Sünden wegnimmt. Wenn die Gnade eine gigantische Müllvernichtungsanlage ist, deren herrliche Kapazität wir noch gar nicht ausgeschöpft haben, dann sollten wir sie doch umso mehr zum Glanz bringen, indem wir umso kräftiger sündigen. Die Gnade wird mit unserer Sünde fertig. Luther musste sich von Thomas Münzer den Vorwurf entgegenhalten lassen, seine Rechtfertigungslehre verführe die Menschen dazu, auf Christi Kreide zu zechen. Gnade? Herrlich. Und Kierkegaard hat es mal sarkastisch so beschrieben: Es gab von jeher einen weltlichen Sinn, der recht gern den christlichen Namen möchte, nur um möglichst billigen Preis. Dieser weltliche Sinn wurde auf Luther aufmerksam. Er horchte auf und vorsichtshalber horchte er nochmal auf, damit er nicht falsch gehört hätte. Und darauf sagte er: Vortrefflich, das ist etwas für uns. Luther sagt, es komme allein auf den Glauben an. Nehmen wir also sein Wort, seine Lehre an und wir sind frei von den Werken. Es lebe Luther. Auch Dietrich Bonhoeffer beklagt in seinem Buch Nachfolge, wo er über die Bergpredigt spricht, dass die Christenheit die teure Gnade, die Christus durch sein Leiden und Sterben erworben hat, zur billigen Gnade gemacht habe, zur Schleuderware, wie er schreibt, am Taufstein, am Traualtar, am offenen Grab. Und er war zutiefst entsetzt. Was antwortet Paulus auf diese Haltung? Die Gnade wird es schon richten. Eine zweifache Antwort, er sagt, wer so denkt, nun kräftig zu sündigen, damit die Gnade noch größer wird, kehrt ja in seine alte Existenz zurück. Er streicht für sich Karfreitag und Ostern durch. Er verleugnet seine Taufe, durch die wir doch mit Christus gestorben sind und begraben und auferstanden zu einem neuen Leben. Und das Zweite, wer Sünde tut, das ist dann der zweite Strang, wer Sünde tut, ist doch der Sündeknecht. Unsere Taten, unsere Worte, unsere Gedanken setzen doch eine Wirklichkeit, die uns bindet. Und jede Entscheidung, jede falsche Entscheidung zieht andere Entscheidungen nach und wir werden Knechte unseres Tuns. Freiwillig würden wir zurückkehren in unser Gefängnis. Das sei ferne, sagt Paulus. Doch wie kann man sich diesen Gedanken fernhalten? Eigentlich genügt ja doch die Predigt der Gnade. Wenn die Gnade für uns nicht nur ein Begriff ist, sondern wer davon wirklich ergriffen wird, dass Gott meine Schuld vergibt und das ist, was es ihn gekostet hat, wenn die Gnade nicht nur ein Prinzip ist, sondern eine Erfahrung, dann wird sie unser Herz gewinnen. Und dann schaut sie auf das Alte voller Scham und sehnt sich nach etwas Neuem. Aber ich möchte doch noch einen anderen Gedankengang einbringen, der jetzt nicht zum Text gehört, den ich aber auch nochmal betont fand bei Adolf Köberle, das ist einem schon etwas fast vergessenen Theologen. Er sagt, dass Paulus in seinen Briefen wohl von der Gnade schreibt, aber auch vom Recht. Auch über den Gerechtfertigten bleibt das Recht bestehen. Und auch der Gerechtfertigte muss sein Leben immer wieder am Recht messen lassen. Und es wird auch für den Gerechtfertigten ein Gericht nach den Werken geben, schreibt Paulus. Adolf Köberle weist darauf hin, dass Paulus an 80 Stellen vom Gericht nach den Werken spricht. Und nicht nur für die Heiden, sondern auch für den Christen selbst. Und das sei eben nicht nur ein Relikt jüdischen Denkens, sondern für Paulus etwas ganz Fundamentales. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Das ist nur ein Beispiel von diesen Achten. Und Adolf Köberle weist darauf hin, dass die Rechtfertigung aus Gnaden und die Rechtsprechung aufgrund der Werke nicht getrennt werden dürfen. Das hat auch Luther gewusst. Das hat ihn auch geängstet, zeitlebens. Das hat ihm dann dennoch immer wieder zurückfliehen lassen in die Rechtfertigung. Aber es hat ihn nicht leichtfertig gemacht. Es gibt einen sehr schönen, längeren Ausspruch von ihm, den will ich gerne an Ende dieses Punktes kurz vorlesen. Luther schreibt: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängt, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er, Christus, zum Vater: Dies Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Das ist das getroste Wissen, aber nicht diese Leichtfertigkeit, dann lasst uns sündigen oder Gnade werden. Das schreibt er gegen Ende seines Lebens. Das andere wäre, die andere Position wäre, wenn man sagt, allein die Heiligung. Allein die Heiligung. Da würde die Spannung nach der anderen Seite aufgelöst. Man hat es manchmal dem Calvinismus vorgeworfen, man hat es manchmal zu Recht oder zu Unrecht auch den Pietisten vorgeworfen. Diese Denkweise geht folgenderweise, dass man sagt, die Rechtfertigung ist das Werk Christi. Das war gut so. Da haben wir unseren Rucksack abgeladen. Aber jetzt die Heiligung, das ist allein unsere Antwort. Das ist das, was wir tun müssen. Den Anfang hat er gesetzt, aber den Lauf vollenden, das ist nun das Werk des Menschen. Heiligung wird von der Rechtfertigung getrennt. Ich glaube, mit dem Ergebnis, es kann nicht anders sein, dass es scheitern muss. Der neue Adam, von dem Paulus hier spricht, ist, wenn er sich auf sich selbst gründet, sich selbst motiviert, sich selbst entwerfen will in der Heiligung, nichts anderes als der alte Adam. Er würde wieder an sich selbst verzweifeln. Sehr schön und in gänzlich nicht religiöser Sprache hat Fulbert Stefensky das Leben aus eigenen Kräften so ausgedrückt: Wie alt muss man werden, um zu erkennen, dass die Beschäftigung mit sich selbst, die Verwirklichung seiner selbst, nichts abwirft, wovon man wirklich leben kann? Man müsste eine alte Tugend lernen, die Demut. Sie ist das realistische Eingeständnis, dass wir für uns allein kein spannendes Programm sind. Erwachsen werden und alt werden heißt, sich eingestehen können, dass man selbst und aus sich selbst heraus nicht so viel hat, wovon man sich ernähren kann. Ein Einwand: Ist aber nicht der Christ eine neue Kreatur, wie Paulus sagt? Ist nicht der alte Adam gestorben? Sind wir nicht eine neue Schöpfung? Bin ich nicht wiedergeboren aus Wasser und Geist? Ich glaube, das Missverständnis liegt hier, dass Wiedergeburt kein naturhaftes Geschehen ist. So sehr Gott in der Taufe objektiv an uns handelt, so wenig ist es ein magisches Geschehen. Es gibt zwar das, was es verheißt, aber zutiefst ist die Taufe, zutiefst ist das neue Leben eine personale Wirklichkeit. Das innerste Wesen des neuen Menschen ist die Beziehung. Sie ist zutiefst ein Wortgeschehen. Wenn Augustin sagt, Sakramente sind sichtbares Wort, dann ist die Taufe das Wort gesprochen auf ein Du hin, das sich erst dann vollendet, wenn es Antwort findet im Menschen. Und diese Antwort kann nur die Antwort des Glaubens sein. Es ist also, was in der Taufe geschieht, nichts, magisch-naturhaftes, das dann aus sich selbst leben kann, sondern der Beginn einer Beziehung, die Bibel Glaube nennt. Und sie existiert nur im Glauben. Auch Luther wiederum hat das gesagt, dass er meinte, Gott behandelt uns nicht wie Lapis et Truncus, wie einen Steinbrocken und einen Baumstumpf. Er behandelt uns nicht wie Natur, wo Kräfte wirken, sondern er behandelt uns wie eine Person, die dem anderen in Liebe begegnet und auf Liebe wartet. Heiligung, die sich in sich selbst gründet, als hätte sie jetzt von sich aus naturhaft die Kräfte, muss scheitern, wenn sie nicht in der lebendigen Beziehung mit Christus bleibt. Wir brauchen Christus für unsere Heiligung. Und was er gibt, ist ja nicht nur eine Gabe, er gibt sich selbst. Und dieses Auferstehungsbild, von dem dieser Text lebt, mit Christus gestorben, begraben und auferstanden, das ist die Beziehung, das hineingenommen werden in seine Existenz. Erstmal schönen Gruß. Ich will noch kurz den anderen Fall schildern. Wenn es wirklich gelingen würde, dass wir unsere Heiligung, das neue Leben in eigenen Kräften gestalten, wenn es wirklich gelingen würde, läge die Gefahr an ganz anderer Stelle. Es gibt ja auch diesen Optimismus. Luther hatte sich auseinanderzusetzen mit Erasmus von Rotterdam, der 1518 ein Büchlein herausgab und schrieb, nichts ist tapferer, als wenn einer sich selbst besiegt. Fass du nur mit mächtigem Mut den Vorsatz zu einem vollkommenen Leben und halte dich an diesen Vorsatz. Der menschliche Geist, schreibt Erasmus, hat sich selbst niemals energisch ein Gebot gegeben, das er nicht auch erfüllt hätte. Ein großer Teil des Christseins besteht schon darin, dass man von Herzen ein Christ werden will. Und Erasmus von Rotterdam, vielleicht wissen Sie es, war das Kind, uneheliches Kind eines Priesters. Er ist wie Luther in das Kloster gegangen, um den Makel seiner Geburt abzuwaschen. Und es gelang ihm. Er kam heraus als ein würdevoller Mann, dem die Welt zu Füßen lag und korrespondierte mit Königen und Kaisern. Der Mensch kann sich selbst heiligen, wenn er nur will. Was ist daran das Problem? Er ähnelt dem frommen Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die Huren und die Sünder oder auch wie die Zöllner da. Sein Vergleich macht ihn dankbar und er findet seine Identität durch Frömmigkeit. Jesus hat bezeichnenderweise die größten Schwierigkeiten mit dieser selbstbestimmten Frömmigkeit. Und es heißt bei Lukas, er sagte es aber zu einigen, die sich voller Selbstvertrauen für gerecht hielten und die übrigen verachteten. Und genau das ist das Problem. Eigene Heiligung, die gewissermaßen vom Komparativ zum Superlativ strebt und Heiligung als fromme Karriereleiter versteht, endet notwendigerweise im Hochmut. Es wird ihr nicht reichen, gut zu sein, sie will besser sein. Und das wird nicht reichen, sie will der Beste sein. Das Dankgebet, ich danke dir, dass ich nicht bin wie, hat zugleich die Verachtung denen gegenüber, die es nicht schaffen. Die Dankbarkeit ist nur die eine Medaille, auf der anderen Seite ist die Bereitschaft, die anderen zu verachten und auch die Bereitschaft, nach Steinen zu fassen, um die zu richten, die selbst nicht wollen. Herr, wir haben sie auf frischer Tat ertappt. Mose befiehlt sie zu steinigen. Was sagst du? Jesus aber schweigt, bückt sich und malt im Sand. Er lässt sie stehen, die hohen Richter. Das heißt, selbst dort, wo die Heiligung gelingt als das eigene Werk, führt sie von Gott weg. Sie kann auch letztlich nicht gelingen. Sie gelingt höchstens, wenn ich den Balken im eigenen Auge verdränge. Und das hat Jesus dann in einer ganz feinen, einfühlsamen Weise so deutlich gemacht, indem er sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da sind sie gegangen, weil sie merkwürdigerweise auch die Ältesten zuerst, die vielleicht sich am besten kannten, noch besser als die Jugendlichen, die ja oft auch gegenüber ihrem eigenen Lebensentwurf voller Optimismus sind. Ein zweiter, schon auch letzter Punkt, ein vorletzter Punkt, Rechtfertigung und Heiligung als zwei Seiten der Gnade. Für Paulus gehört es zusammen, auch für Luther. Die Gnade hat für Paulus zwei Hälften. Die eine, das ist die rechtfertigende Kraft, und die andere, das ist die verwandelnde Kraft. Jeder darf kommen, wie er ist, aber Gott lässt niemanden, wie er ist. Paul Tillich sagt über Gnade so, Gnade ist das neue Sein, die Wiedervereinigung mit unserem wahren Wesen, der unverdiente Zustand, in dem die Liebe in uns wirksam gegenwärtig ist. An dieser Stelle ist sich die Bibel immer einig gewesen. Und nur billige Gnade zu verkündigen, ist ein grobes Missverständnis. Wenn wir Matthäus 28 lesen, diesen berühmten Tauftext, da heißt es, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch aufgetragen habe. Da ist nicht die Taufe das Ziel und auch nicht Bekehrung das Ziel und nicht Rechtfertigung das Ziel, sondern die Nachfolge Christi in der Heiligung des Lebens. Kirche ist nichts anderes als Fortsetzung der Jüngerberufung, die wie Christus nach dem Reich Gottes trachten. Und so kann es auch im Jahr der Taufe, was von der Kirche proklamiert ist, nicht anders gehen als um ein Leben aus der Taufe. Und alles Hingehen, alles Taufen und Lehren ist grammatisch dem zugeordnet, schon im Griechischen, dass es um die Nachfolge Christi geht. Ich möchte noch mal ganz kurz diesen wunderschönen Vergleich des Paulus aufnehmen, dass er sagt, wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit ihm begraben und wandeln in einem neuen Leben. Und ich möchte es gern tun mit einem kleinen Exkurs hin zur Johannestaufe, um dann deutlich zu machen, was die Taufe auf den Namen Jesu wirklich an Neuem schenkt. Es wird ja gesagt, Matthäus 4 und Parallele, die Leute sind gekommen zur Taufe, zur Vergebung der Sünden zu Johannes. Und da berichtet Matthäus, es gibt einen kleinen Konflikt, nämlich Jesus kommt und will die Taufe auch auf sich nehmen und Johannes möchte ihn daran hindern. Da bricht für ihn eine Welt zusammen, dass Jesus, der Heilige, der retten soll, die Taufe der Sünder auf sich nimmt. Und er sagt, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst von mir zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lasst es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und Jesus wird getauft. Das Wort Gerechtigkeit im Matthäusevangelium kommt 7-mal vor und es ist ein theologisches Leitwort. Und es meint ja nicht, dass einer gerecht ist, sondern im Hebräischen ist Gerechtigkeit eigentlich die Treue, mit der einer zum anderen steht. Und die Gerechtigkeit Gottes ist Gottes unverbrüchliche Treue zum Menschen, mit der er selbst dem Sünder treu bleibt. Gerechtigkeit ist im Hebräischen ein Beziehungswort und meint diese unverbrüchliche Treue, komme was mag. Und es ist die Sendung Jesu, diese Gerechtigkeit zu erfüllen, sie gewissermaßen zu verkörpern. Hier reiht er sich in die Reihe der Sünder ein und er schämt sich nicht, sich in die Reihe der Sünder anzustellen, wird ihnen gleich Und Paulus hat später diesen tiefen Gedanken gefunden, dass er sagt, der von keiner Sünde wusste, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Und er wird zwischen den Sündern, zwischen Mördern sterben. Das ist Gerechtigkeit Gottes, die schenkt, die gibt und die das Elend und die Not des gefallenen Menschen auf sich nimmt. Und das hat dann Luther benannt als den fröhlichen Wechsel, dass Christus meine Schuld nimmt und mich beschenkt mit seinem Heil. Die Taufe, das ist die Taufe des Johannes, eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Das setzt sich jetzt fort in der Taufe der Urchristenheit, nur wird dieser Aspekt der Sündenvergebung ergänzt mit der Taufe auf den Namen Jesu Christi. Und das ist das Neue und das ist der Unterschied. Die Taufe ist eine Vergebung zur Sünden, aber sie ist zugleich eine Taufe auf den Namen, im Namen Jesu, und das ist eine Übereignungsformel. Jetzt gehört der Getaufte mit diesem Christus zusammen, im Sterben und im Leben. Sein Kreuz wird unser Kreuz, sein Tod wird unser Tod, seine Auferstehung unsere Auferstehung. Ich glaube, dieser Gedanke auf den Namen Jesu oder auf den Namen des dreieinigen Gottes, hier gibt es in der Trinität keine Konkurrenz, aber auf den Namen Gottes, im Namen Gottes getauft zu sein, ist das Tiefste und Schönste, was das Neue Testament ausdrückt. Wir rühren hier am eigentlichen Kern des christlichen Glaubens. Der christliche Glaube besteht nicht in Ethik und Moral, in Werte und Normen, auch wenn man die Nützlichkeit des Glaubens gern betont und zu retten versucht, indem man sie als Hort von Werten und Normen benennt. Das Eigentliche des Glaubens ist diese Beziehung, die in der Taufe begründet wird, dieser Bund. Und von der Paulus sagt, wir sterben mit ihm. Das heißt also, diese Beziehung, die stellt uns zunächst in Frage. Sie desillusioniert uns, sie dezentriert uns, sie erschüttert uns. Und Jesaja hat in so einer Gottesbegegnung gesagt, ich komme um, wem mir ich vergehe. Der christliche Glaube will Menschen nicht einfach besser machen, sondern es ist zunächst das Eingeständnis, dass das überhaupt nicht geht, dass wir sterben müssen. Aber dann wird uns eine neue Existenz vermittelt. Überall, wo das Neue Testament davon spricht, jubelt die Sprache. Jubelt die Sprache, denn das ist jetzt etwas noch nie dagewesenes. Und alle Gefäße, die man hinhält, füllen sich rasch. Es ist nicht nur Vergebung der Sünden, was uns hier gegeben wird, es ist Befreiung von der Macht der Sünde, sagt Paulus. Es ist nicht nur Vergangenheitsbewältigung, es ist Zukunftseröffnung, Auferstehung. Und es sind nicht nur zeitlich irdische Güter, sondern es sind himmlische Güter. Und man findet diese neue Sprache, hier wird ein Mensch neu geboren, aus Wasser und Geist. Die Taufe ist Verwandlung unseres Selbst in ein neues Sein. Und doch haben wir es nur im Stückwerk, im Anbruchhaften. Wir erleben Siege und wir erleben Niederlagen. Denn das Ewige, die Auferstehung, das neue Leben geht ein in die Gebrochenheit von Raum und Zeit. Und so geht auch durch unsere Heiligung, so sehr wir uns bemühen, und Luther ist ein Beispiel dafür, ein Riss. Ein heilsamer Riss, würde Luther sagen, der uns auch in unserer Heiligung immer wieder zurückwirft auf die Rechtfertigung, die wir ja nie hinter uns lassen, sondern unter uns brauchen als bleibendes Fundament. Es wäre eine schwärmerische Illusion, wenn wir meinten, wir könnten die Rechtfertigung einmal hinter uns lassen und auch die fünfte Vater unser, bitte vergib uns unsere Schuld. Sie wird genauso wichtig bleiben wie die Bitte um das tägliche Brot. Wir haben diese neue Existenz nicht als Besitz. Und das macht auch Paulus deutlich, wenn er von der Auferstehungsexistenz in einem schwebenden Tempus redet, in einer Zeitform, die sowohl die Gegenwart beschreibt als auch die Zukunft. Die Auferstehung, der neue Leib, ist für ihn ein Faktum und zugleich ist sie eine Verheißung. Und in dieser Schwebung zwischen schon und noch nicht, zwischen Erfüllung und Verheißung, leben wir auch in unserer Heiligung. Da geht es uns nicht anders als Abraham, dessen modellhafter Glaube genau das deutlich macht. Empirisch gesehen, sozusagen gynäkologisch gesehen, ist die Sache hoffnungslos. Da sieht er seinen erstorbenen Leib und den erstorbenen Leib seiner Frau. Aber er schaut durch diese konstatierbaren Fakten hindurch auf das Neue, das doch schon anbrechen soll. Und das nennt man hier Glaube. Auch wir haben die neue Existenz nicht im Besitz, im Haben. Wir haben sie im Modus des Glaubens, der Verheißung. Und der Glaube zieht sie hinein in die Gegenwart. Und wenn sie dann gelingt, diese Heiligung, dann nicht aus eigener Kraft. Es ist Gott, der uns in uns beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Wo ich mich auf meine eigene Kraft gründe, wird es zum Scheitern kommen. Und selbst wenn die Bibel sagt, strebt nach der Heiligung, wenn sie also im Imperativ besteht, dann setzt sie doch diesen Indikativ voraus. Der Siegfried Kettling schreibt an dieser Stelle sehr schön, alle Imperative, auch im Blick auf unsere Heiligung, sind geformt aus dem Imperativ, den Jesus dem Toten Lazarus zuruft. Lazarus, komm heraus. Dieser schöpferische Imperativ macht dem Toten Lazarus, der von sich aus nichts kann, Beine und macht ihn auf den Weg. Das heißt also, diese Imperative, auch in der paulinischen Ermahnung, setzen diese personhafte Verbindung mit Christus voraus, dass er nichts von uns fordert, was er nicht selbst gibt. Auf diesem Weg der Heiligung, dem Leben aus der Taufe, können wir Geduld haben mit uns, weil Gott selbst Geduld mit uns hat. Wir sollten zwar nicht gleichgültig über unser Versagen hinwegsehen, aber wir dürfen immer wieder aus der Vergebung leben. Wir müssen uns nicht verachten. Wir müssen uns nicht selbst richten. Und die Gefahr ist oft groß, denn wir sind oft unsere schärfsten Richter. Das kommt von den Idealbildern, auch von den frommen Idealbildern, die wir in uns tragen. Und wo wir uns bestrafen, wenn wir sie nicht erreichen. Wir müssen uns letztlich keine Sorge machen, ob wir wachsen, wenn nur die Beziehung zu dem Grund des Wachsens zu Christus bleibt. Und in diesem Sinne meinte auch Luther, um ihn nochmal zu zitieren, das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan und geschehen. Es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles. Es reinigt sich aber alles. Gern möchte ich schließen mit einem Gleichnis. Und ich fand es, den Namen habe ich schon erwähnt, bei Siegfried Kettler, eine kleine Geschichte, er hat sie genannt, im Spital zum großen Arzt. Ein Gleichnis sicher mit Grenzen, aber mit einer tiefen Wahrheit. Er schreibt, da ist ein Patient, Herr Adam. dem alle Mediziner bescheinigen Moribundus, Todeskandidat. Bösartige Bluterkrankung im letzten Stadium, im Grunde schon tot. Da gibt es ein merkwürdiges Krankenhaus, an dessen Wand der Satz gemalt steht: Ich bin der Herr, dein Arzt. Um auch das Letzte zu versuchen, transportiert man den Sterbenden in dieses Spital. Seltsam ist die Begrüßung bereits am Portal. Der Arzt legt den Todkranken die Hand auf die Schulter. Ich sage dir, du bist gesund. Achte jetzt nicht auf die Symptome deiner Krankheit. Mein Wort ist hier die allein gültige Wirklichkeit. Glaub mir, bei mir, in meinen Augen, bist du vollkommen heil. Und mein Urteil ist unfehlbar. Merkwürdig ist die Behandlung, die jetzt beginnt. Nicht mit irgendwelchen Medikamenten wird Herr Adam versorgt. Der Arzt selbst ist die Therapie. Wohl gibt es eine Bluttransfusion, aber es ist des Arztes eigenes Blut, das in den Patienten hinüberfließt. Und eigenartig, der Schlauch und die Kanüle werden nie abgenommen. Beständig fließt der Lebensstrom. Wohl gibt es Bestrahlung, aber es ist der Arzt selbst, der den Herrn Adam täglich in die Augen schaut. Tief geht dieser Blick. Der Patient merkt, dieser Blick ist nicht nur diagnostisch, das auch, ich bin durchschaut. Er ist therapeutisch, er heilt mich zutiefst. Am wichtigsten aber ist für den Patienten die tägliche Gesprächstherapie. Wundersam befreiend dieser Austausch. Die verborgensten Nöte vermag der Patient ohne Scheu zu sagen, heilend die liebevollen Anweisungen, das unterlässt du bitte jetzt, stattdessen ist dies jetzt dran. Herr Adam spürt, wie er gesundet, bald kann er aufstehen, umhergehen, Besuche empfangen. Jedem empfiehlt er eifrig dieses Krankenhaus und seinen Arzt. Erstaunliche Kräfte werden frei. Er bewährt sich bereits als Hilfspfleger und an Mitpatienten. Eines Tages aber meint Herr Adam, nun sei er gesund, genug. Unbemerkt, so denkt er jedenfalls, entweicht er dem Krankenhaus, der beständigen Transfusion, dem Blickkontakt und Gespräch. Ewig werde ich dem Arzt dankbar sein, murmelt er. Aber jetzt bin ich mir selbst stark, kann hingehen, wohin es mir beliebt. Auf der Treppe vor dem Portal findet man den Bewusstlosen. Gerade noch rechtzeitig wird er zurückgebracht. Bleib bitte bei mir, hört er den Arzt sagen, als er erwacht. In dir selbst bleibst du der alte Adam, ein sicherer Todeskandidat. Nur bei mir, in meinem Haus, bist du gesund. Siegfried Kettling in seinem Büchlein, typisch evangelisch.